Eine neue Folge Streaming for Attention, diesmal mit Fernanda Brandao. Das war eine spannende Aufnahme, kann ich euch sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende durchzuhören. Ihr kanntet Fernanda vielleicht als Moderatorin oder auch Sängerin aus diesem Track hier. Viel Spaß mit dem Ohrwurm. Aber in der Folge hier erfahrt ihr, wie eine Ayahuasca-Erfahrung ihren Lebensmittelpunkt verlagert hat, im privaten sowie im beruflichen Sinne, aber auch im Sinne einer Berufung. Sie setzt sich unter anderem nämlich für den Verein Target e.V. ein, die sich den Schutz indigener Völker zur Aufgabe gemacht haben. Wie es dazu kam, warum das Thema globale Relevanz hat und wer es nach vorne treibt, hört ihr jetzt in einer neuen Episode Streaming for Attention mit Fernanda Brandao über Target e.V. Du, hallo erstmal.
Hallo. Fernanda. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist schwanger hergekommen.
Ja.
Alles in Ordnung?
Alles fein. Die Sonne scheint. Heute ist ein schöner Tag.
Wir haben einen guten Tag erwischt, muss ich auch sagen. Wahrscheinlich nicht ganz das Wetter, was du normalerweise gewohnt bist. Du bist geboren in Brasilien, richtig?
Richtig.
Wann und wie kam der Weg nach Deutschland?
92 sind wir nach Deutschland gekommen, da war ich 9 Jahre alt und das lag daran, dass wir Verwandte in Deutschland hatten.
Okay.
Wir hatten 2 Tanten, also meine Großtanten, und Brasilien befand sich, wie im Augenblick auch mal wieder, in einer Krise,
ja,
in einer großen Krise. Und meine Mama hat es als besten Ausweg gesehen, wirklich das Land zu verlassen. Und ich bin sehr froh, dass es Deutschland geworden ist. Das hätte überall auf der Welt sein können, aber wir hatten keine Vorstellung, was Deutschland ist und was uns überhaupt hier in Europa erwartet.
Ja.
Und so kamen wir beide dann.
Okay. Was war die Krise damals, 1992 in Brasilien?
Wir hatten mit unserem damaligen Präsidenten, Fernando Collor de Mello, einen großen Skandal. Letzten Endes waren wir ohne Führung, ohne politische.
Wow, ja.
Und sämtliche Konten wurden gesperrt im Land. Die Menschen kamen nicht mehr an ihrem Vermögen ran. Genau. Und es hat viele Existenzen ruiniert. Und das ist nicht das einzige Problem, das wirtschaftliche in Brasilien, sondern wir kommen aus Rio.
Ja.
Beziehungsweise ich bin nicht in Rio geboren, aber ich bin dort groß geworden in der Zeit, wo ich in Brasilien gelebt habe. Und die Gewalt in Rio ist leider, so wunderschön Rio auch ist und so gesegnet diese Stadt auch ist, gibt es eine Schattenseite, die sehr bedrohlich ist. Und ich denke, vor allem jetzt, so als werdende Mama, kann ich sagen, das ist definitiv ein Umfeld, wo du dir große Sorgen machst, wenn dein Kind dort aufwachsen soll.
Was sind da die Gründe für die Gewalt gewesen? Geht es da um Drogen oder andere Kriminalität, um Armutsbekämpfung dann sozusagen, dass man irgendwie in Beschaffungskriminalität reinkommt, oder gibt's?
Die soziale Schere ist in Brasilien sehr, sehr groß.
Verstehe.
Der Unterschied zwischen Reich und Arm ist enorm. Und Rio ist umrandet von Favelas.
Ja.
Und diese Favelas werden sehr häufig von Drogenbaronen finanziert. Die Kinder, nicht alle Familien, die dort leben, sind kriminell. Absolut nicht. Aber es ist natürlich sehr schwer für die Eltern, ihre Kinder von der Kriminalität abzuwenden, wenn sie sehen, dass es ein einfacher Weg ist, Geld zu beschaffen, um die Familie zu unterstützen, Essen auf den Tisch zu holen. Und und so wächst auch diese Rebellion gegen andere, die etwas haben. Und ich bin in Brasilien in eine staatliche Schule gegangen. Das heißt, wir hatten Kinder aus allen möglichen Klassenschichten dabei. Und ich kann mich erinnern, dass eines Tages mein Tischnachbarn nicht mehr zur Schule kommen konnte, weil seine Mutter bei einer Schießerei ums Leben gekommen ist.
Oh mein Gott.
Und er war der älteste von 4 Geschwistern und wir wussten, okay, jetzt muss er dafür sorgen, dass seine Geschwister durchkommen. Und das ist eine traurige Realität. Leider in Brasilien und ein Teil von dem Alltag.
Und dem wollte dich deine Mutter nicht aussetzen und hat dann entschieden, wir müssen in ein anderes Land, in ein anderes Leben?
Das Risiko aufgenommen, komplett neu zu starten in einem unbekannten Land. Ja.
Auch nicht mit der einfachsten Sprache, muss man sagen.
Wow, wir hatten null Deutschkenntnisse und überhaupt auch gar keine Ahnung und sind wirklich hier gestrandet.
Wie ging es dann weiter? Also als ihr hier angekommen seid, was waren dann die ersten Schritte? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich persönlich finde, dass wir sehr gut aufgenommen worden sind in Deutschland, weil wir auch, natürlich, wir hatten die Verwandten, das war eine große Hilfe, die Kultur zu verstehen, Fuß zu fassen hier im Land. Und wir waren aber sehr offen und haben auch alle Möglichkeiten und Chancen ergriffen und genutzt, die uns geboten worden sind. Sei es die Sprache zu lernen, sei es sich hier beruflich fortzubilden. Für meine Mutter als alleinerziehende Mutter war das ein großes Geschenk, so ihre Tochter ernähren zu können und mit ihrem Urlaub fliegen zu können. So ganz normale Dinge, die in Brasilien sehr schwierig sind.
Die in Brasilien dann wahrscheinlich nicht normal sind unbedingt, ne?
Sehr, sehr schwierig sind, ja. Mhm.
Du bist dann hier auch in Deutschland dann wahrscheinlich auch auf eine Schule gekommen?
Ja, ich kam in eine sogenannte Vorbereitungsklasse. Das ist eine Ausländerklasse, ja, wo Kinder aus der ganzen Welt zusammengewürfelt werden in eine Schulklasse und dort Deutsch lernen. Und natürlich auch andere Fächer haben, aber es geht primär darum, Deutsch zu lernen. Und ich hatte in Brasilien vielleicht mal ein, zwei Deutsche erlebt, Freunde von meiner Tante.
Es gibt auch einige Deutsche in Brasilien, ja, habe ich sagen lassen, ja.
Ich kannte ein paar Leute aus Argentinien, aber die haben auch schon lange in Brasilien gelebt. Ich kannte andere Kulturen gar nicht in dieser, aus nächster Nähe. Mhm. Und in dieser Klasse waren Kinder aus Russland, aus Tunesien, aus dem damaligen Jugoslawien, wo ja zurzeit Krieg herrschte. Und das war super, super interessant, wie das alles zusammenkam und wir mit Händen und Füßen Deutsch zusammengesprochen haben. Und ich habe nach vielen, vielen Jahren sogar einen Klassenkameraden mal wieder getroffen auf Mallorca.
Wirklich? Was für ein Zufall.
Als wir mit der damaligen Band aufgetreten sind, dann stand er vor mir und sagte, weißt du noch, ich bin der und der. Ich sage, Mensch, also schön zu sehen, dass wir uns alle auch gut entwickelt haben und unserem Weg gegangen sind. Aber das war der Start. Danach ging ich dann aufs Gymnasium. Ich hatte eine sehr gute Empfehlung.
Hat gehört.
Und kam, ja. Damals. Und ich kam dann in eine deutsche Klasse. Und ich war die einzige Ausländerin. Und da habe ich gemerkt, oh, mein Deutsch ist ja gar nicht so gut, weil ich habe wirklich teilweise nichts verstanden, als es im Biologieunterricht hieß, die Ente ist im Teich und macht das und mir fehlte so viel Vokabel. Ja. Ich kam vorne und hinten nicht mit. Aber da hat mich der Ehrgeiz natürlich gepackt und also wenigstens ein paar Jahre habe ich es geschafft, auf dem Gymnasium zu bleiben. Und danach kam die Pubertät und das Interesse an Kunst und Musik und dann dann ging ich runter, weil es dann doch sehr schwer wurde.
Ich verstehe, aber zu deiner Entlastung auch, ich habe in Biologie auch nicht viel verstanden, obwohl ich der Sprache mächtig bin. Du hast es gerade schon angesprochen, du bist dann in die Pubertät gekommen und andere Dinge wurden interessanter, wie zum Beispiel Musik. Wie bist du da reingekommen? Ich habe gelesen, du hast dann auch ein Stipendium bekommen?
Ja, also vorab, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Ne? Bei uns sind viele Künstler, viele Sänger, viele Musiker, Maler, Dichter. Also ich kannte Kunst schon von klein auf, vor allem auch darstellende Kunst. Was ich nicht kannte, war, dass man von Kunst leben konnte. Denn in meiner Familie mussten alle doch noch irgendwie einen anderen Job haben und konnten ihre Passion nicht zum Beruf machen. Und als ich hier ankam, hat meine Mutter schnell erkannt, so sie möchte auf die Bühne, so sie hat was mitzuteilen. Und Tanz und Gesang und Kunst allgemein war für mich immer so ein Ventil für Ausdruckskraft. Auch gerade dann, wenn man der Sprache noch nicht 100% mächtig ist,
absolut,
ist das ein Weg, ein Gefühl zu vermitteln, etwas in anderen Menschen zu erwecken. Und genau, so fing es dann an. Ich bekam Tanzunterricht und meine Lehrerin hat damals Talente in mir gesehen und hat mir ein Stipendium gegeben. Und so hatte ich dann auch Ballettunterricht und modern und kam mit ganz vielen Tanzstilen und tollen Pädagogen in Kontakt. Das war eine Schule hier in Hamburg, die Tanzparterre. An dieser Stelle liebe Grüße an Mona Brandenburg. Sie war eine tolle Mentorin, gleich am Anfang meiner Jugend. Und eins kam dann zum anderen. Ich fing sehr früh an zu tanzen. Auch für Musikgruppen.
Habe ich gesehen, auch richtig, richtig relevante Musikgruppen.
Ja, schon mit 14.
Pink war mit dabei,
ja, ja.
Seed.
Ja. Ja, bereits mit 14 stand ich auf der Bühne für Gruppen. Da war der Spagat natürlich schwer zwischen Schule und auf Tour gehen. Mhm. Und dann kam eine andere Komponente, die war sehr bedeutsam auch in meinem Leben. Ich lernte Fitness kennen, Fitness-Workouts, Fitnessstudios mit 15 Jahren. Und hatte natürlich ein sehr gut geschultes Körpergefühl durch das Tanzen. Trotzdem ist es eine ganz andere Technik und was man da macht. Und da war wieder so eine tolle Frau, so eine tolle Mentorin, zu der ich aufgeschaut habe. Und die
Richtig.
Hatte tolle Muskeln und war fit und hatte 3 Kinder. Und ich dachte so, wow, das ist so eine super Frau. Mhm. Und bei ihr habe ich dann meine erste Fitnessausbildung gemacht. Gar nicht wissend, dass das eine Ausbildung war. Ich habe mich einfach angemeldet und eingetragen und ich habe die Ausbildung mit sehr gut bestanden und damals hatte irgendwie keiner richtig auf dem Zettel, dass ich minderjährig war.
Krass.
Weil ich immer schon sehr voraus war für mein Alter und somit wurde ich mit einer Sondergenehmigung die jüngste lizenzierte Trainerin in Deutschland mit 16 Jahren.
Wow.
Ja.
Okay, okay. Also war dann sozusagen zu Anfang ja Musik der Kontext, Fitness, all das weniger, wo man jetzt, sage ich mal, die Gymnasiumbildung sozusagen für braucht, sondern du hast das schon sehr früh sozusagen für dich erkannt, das ist der Bereich, in den ich rein möchte, vor allen Dingen dann später mit dem Verständnis, gut, das kann auch eine Profession sein und damit kann man Geld verdienen.
Ich erinnere mich, es gibt auch einen Teil in meinem Buch, wo ich darüber schreibe, irgendwann ging ich auf einer Gesamtschule und da war meine Klassenlehrerin, war natürlich dagegen, dass ich gefehlt habe, weil ich auf Tour war.
Sind sie immer, weil sie ist ja die Lehrerin und ihr Beruf hat ja auch eine Daseinsberechtigung, glaubt sie.
Und tut es ja auch. Und heute so als Erwachsene würde ich sagen, jeder Lehrer bräuchte auch viel mehr Unterstützung, vor allem auch so psychologische Unterstützung, pädagogische Unterstützung in dem, was sie tragen, vor allem in Schulen, in den Brennpunkten.
Ja.
Und ich war dann auf so einer Schule am Ende und stell dir die Situation vor. Meine Mutter sitzt da, Elternsprechtag, spricht nicht so gut Deutsch, alleinerziehend mit mir, die Künstlerin-Tochter, die macht und tut. Dann sagt meine Lehrerin zu ihr, ja, sie können doch nicht erlauben, dass ihre Tochter das macht und aus ihr wird ja nichts und das ist ja keine, Künstler ist doch kein Beruf und der Künstler leben von der Hand in den Mund. Und meine Mutter wusste aber, sie kann einen Traum nicht kastrieren und die Begebenheiten waren auch gut. Ich habe sogar gutes Geld verdient, ich glaube manchmal sogar mehr als meine Lehrerin. Und da hat meine Mutter sich dann mit mir hingesetzt und meinte, komm, ich weiß, du hast eigentlich keine Lust, dir das anzuhören. Du fühlst dich unverstanden in der Schule. Ich glaube an dein Talent und ich glaube, dass du deinen Weg gehen wirst. Aber wir ziehen das jetzt hier zusammen durch. Du bringst die Schule gut zu Ende. Und Jahre später traf ich diese Lehrerin dann und dann wollte sie ein Autogramm haben.
Wirklich?
Und meine Schülerin, und da ich wusste schon immer, das ist ein bisschen es ist sehr schwierig. Die Schule schult die Lehrer natürlich, die Schüler in Kategorien einzuordnen oder
Total.
In Schubladen. Die müssen einfach ihr Wissen weitergeben nach Schema F. Und Individualisierung ist da sehr gering. Aber auch, klar, es ist gar keine Struktur dafür da.
Ja, ja.
Es sind so volle Klassen, überlastete Lehrer.
Absolut.
Und auch ein absolut veraltetes Schulsystem, was wir immer noch haben.
Ja. Ja, ich teile die Wahrnehmung total, weil, wie du schon gesagt hast, du kannst nicht auf jedes Individuum eingehen. Ich glaube, einer der größten Mehrwerte der Schule ist, dass du soziologisch sozusagen auch geschult wirst. Ja, du lernst andere Leute kennen, du entwickelst auch ein Selbstbewusstsein und ein Bewusstsein für andere Menschen. Aber um die einzelnen Talente der Schüler sozusagen herauszuarbeiten und zu erkennen, sind, glaube ich, die Lehrer nicht unbedingt geschult. Und dazu muss man sagen, wir bewegen uns ja in so schnellen Innovationszyklen. Es gibt neue Berufe, die es vor 10 oder vor 5 Jahren oder teilweise vor 2 Jahren nicht gegeben hat.
Ja.
Und die Lehrer sind sehr stark halt in ihrem Schulsystem ja auch gefangen. Die haben ihren Lehrstoff, den sie vermitteln müssen, wie du gesagt hast, ne? Und kriegen deswegen vielleicht nicht mit, dass es, wie gesagt, neue Berufszweige gibt, neue Talente, und ja, da irgendwie auch sich eine neue Zukunft irgendwie bildet. Und ja, die Schüler werden auch meiner Meinung nach heute, es ist noch schwieriger, die Schüler adäquat auf die Zukunft vorzubereiten.
Definitiv. Aber ich glaube, die ganze Welt verändert sich. Das Internet hat uns so vernetzt und hat in dieser Generation vor allem auch einen Vorteil gebracht, nämlich der, dass es weniger nur um Vergleichen geht, sondern vor allem auch um Verbinden und Connecten und Austauschen. Ich kann mich noch erinnern, so zu meiner Zeit, als man sich beworben hat für einen Job. Oh Gott, wie das klingt, das zu meiner Zeit. Das ist steinalt. Aber ja, doch, vor 20 Jahren. Was gehört es zum guten Ton zu sagen, ich mache Überstunden, ich arbeite, bis ich tot umfalle und
stimmt,
ich brauche keinen Urlaub.
Und ja.
Heutzutage kommen die Leute zum Bewerbungsgespräch und sind 18, haben noch nie gearbeitet und reden von Work-Life-Balance. Es ist, glaube ich, auch für die Lehrer natürlich schwer zu verstehen, welcher Wandel da passiert ist. Und ich hoffe sehr, dass wir auch da auf Erneuerung blicken können in der Zukunft.
Ja, und ich glaube, das Internet macht eben auch genau diese Klappen auf, ne, bei den Schülern, dass sie schon ja ein viel, viel breiteres Bild von der Welt haben, weil die dementsprechend viel Zeit im Internet verbringen und dadurch sich natürlich auch mit verschiedenen Personalities, sage ich mal, beschäftigen oder mit dann beispielsweise solche Themen wie Kryptowährung oder keine Ahnung was so, ne? Also es sind halt, wie gesagt, neue Themen, die aufpoppen, und wenn du ein Interesse dafür hast, findest du sehr, sehr viele Informationen im Internet, auch über den Lehrstoff.
Ja, und auch Beispiele von Leuten, die erfolgreich damit
geworden sind, Computerspiele zu streamen beispielsweise.
Ja. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, und es gibt nichts, wofür es auch nicht ein erfolgreiches Beispiel gibt. Das ermutigt auch die Leute, ihre individuelle Begabungen zu folgen und unkonventionelle Wege zu gehen, auch wenn vielleicht die ganze Familie mit dem Kopf schüttelt und denkt, was machst du da, oder die Schule oder allgemein das Umfeld. Man aber trotzdem sieht, nee, das ist eine gute Sache und das verfolge ich jetzt mal.
Aber auch stark von deiner Mutter, dass sie da früh dein Talent erkannt hat und dich dann auch hat machen lassen und dich zu Anfang, muss man ja sagen, Medienperson hat werden lassen, oder?
Ja.
Wäre das falsch ausgedrückt?
Nein, und hat werden lassen ist sehr schön ausgedrückt, weil ich glaube, es gibt bestimmte Eltern, die auch, ich möchte nicht sagen, ihre Kinder in die Medien drängen, aber vielleicht selber einen verlorenen Traum hinterher schauen und diesen Erfolg durch die Kinder erleben wollen. Meine Mutter war überhaupt nicht so. Sie hat immer gesagt, ich supporte dich, ich bin dabei. Aber die treibende Kraft kam immer von mir, und sie wusste, sie kann mich nicht aufhalten, weil das wäre falsch.
Gut, dass sie sich für diesen Weg auf jeden Fall entschieden hat. aber heute bist du hier, um über einen Verein zu sprechen,
ja.
Für den du dich einsetzt, der jetzt nicht einen unmittelbaren Bezug zu dir als Medienperson hat, oder? Also zumindest die Aufgabe des Vereins. Sprechen wir gleich noch drüber. Mich interessiert vorab, wie es dazu kam, dass du eines Tages gesagt hast, ich widme meine Zeit jetzt anderen Themen, oder ich teile meine Zeit auf andere Themen auf.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Es gibt dazu auch ein Buch, das erste Buch, was ich geschrieben habe, Kaschinauer, meine Reise zurück zu mir. Ich fasse es kurz.
Wir verlinken es gerne.
nach dieser ganzen Schulzeit und Fitnesszeit kam irgendwann der Moment, wo ich mich entscheiden musste, mache ich weiterhin meine Kurse oder gehe ich absolut diesen Fernsehenweg und Bühnenweg. Und ich habe mich für den Bühnenweg entschieden, war damals in der Gruppe, war später dann viel im TV und durch Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar.
Stimmt.
Größere Bekanntheit erworben. Oder dann waren aber auch so tolle Sachen wie die WM zu moderieren, für die ARD in Brasilien, für Land und Leute zu stehen. Es lief also richtig gut. Und
man hatte den Eindruck als Außenstehender, der drauf geschaut hat, ja?
Es lief gut, ich war glücklich, ich war erfüllt und ich war finanziell abgesichert. Und trotzdem war eine Leere da in meinem Leben. Und ich habe einfach nur gearbeitet. Und als nächstes Ziel war immer nur nächster Auftrag, nächstes Projekt. Und mein Opa war so eine leitende Figur in meinem Leben. Ich bin nicht mit meinem Vater aufgewachsen und mein Opa war so ein Beispiel für die männliche Figur. Und er ist 2015 in meinen Armen gestorben. Und es klingt sehr traurig, aber es war mit das größte Geschenk, was ich erlebt habe, weil ich mich gefragt habe, was bedeutet nun Lebenszeit? Wie viel Lebenszeit haben wir? Und investiere ich meine sinnvoll? Was gibt's noch hier zu machen und zu geben? Oder auch zu nehmen, zu verstehen? Und dann habe ich mich getraut, zum ersten Mal einfach mal ein bisschen weniger zu arbeiten, mir mehr frei zu nehmen, mir mehr so lebenswichtige Fragen zu stellen, philosophische Fragen, vielleicht sogar spirituelle Fragen. Habe viele Heilungswege gesucht. Und
Was ist mit Heilungswegen gemeint?
Mit Heilungswegen ist sowohl von holistischen Wissen die Rede, sei es jetzt eine Ayurveda-Kur oder andere Ernährungsweise, andere Verhaltensweise. Viele alte Lehren habe ich da kennengelernt. Ich bin jemand, der extreme Erfahrung liebt und ich kann erst sagen, wie sich etwas anfühlt, nachdem ich selber gemacht habe. So ging ich zum Beispiel zur Vipassana-Meditation. Das ist eine Meditation, wo man 10 Tage nicht spricht und über 12 Stunden am Tag meditiert. Wow. Diese Wege führten mich tatsächlich dann am Ende zu einem Schamanen. Und da kam ich mit einer Pflanze in Kontakt aus dem Regenwald, Ayahuasca. Ich trank diesen Tee und es passierte gar nichts. Ich ging dahin voller Erwartungshaltung, dass ich jetzt mein Leben verstehen werde. Man liest sehr viel darüber. Es ist auch eine Therapieart, die aus dem Regenwald kommt, die in vielen indigenen Kulturen genutzt wird, für die körperliche Heilung, für die seelische Heilung, die inzwischen aber auch teilweise umstritten ist hier in Europa, weil es doch sehr verbreitet wird, teilweise nicht mit der notwendigen Betreuung, die es braucht und auch mit der notwendigen Reinheit.
Ja. Aber ist dann eher so, du spielst darauf an, dass es dann eher so als Freizeittrip sozusagen irgendwie wahrgenommen wird. Dabei ist es ja wirklich, was ich mich belesen habe über eine Ayahuasca-Erfahrung, ist es ja wirklich eine tiefgreifende und kann eine wesensverändernde Erfahrung gewesen sein. Und du hast da das holistische Gesundheitsbild sozusagen angesprochen. Das spielt da ja auch mit rein, ja? Warum machst du diese Erfahrung? Wie wirst du darauf vorbereitet? Und in welchem Kontext findet das statt? So, und ich glaube, du spielst dann darauf an, dass das alles mit dazugehört und das nicht sozusagen einfach so als eine einmalige Erfahrung, die ich hier jetzt irgendwie bei mir zu Hause irgendwie machen kann, wahrgenommen werden soll, sondern dass man sich richtig drauf einlassen soll. Verstehe ich das richtig?
Absolut, hast du sehr schön dargestellt. Es ist Ayahuasca, ist kein Spaß. Also wenn Leute Spaß haben wollen, sollen sie in den Club gehen, sollen sie ihren Spaß da haben. Aber Ayahuasca ist wirklich eine Medizin. Und sie braucht auch das Set, das Setting. Und teilweise wird es missbraucht in der Kommerzialisierung. Und es gibt auch viele, in vielen Heilungsbereichen jetzt auch viele Scharlatane unterwegs. Und man muss gut unterscheiden können, wo man hingeht, was man macht und wieso man etwas macht. Also war ich nun da und es passierte nichts. Und ich dachte so, na super. Aber ich hatte am zweiten Abend hatte ich das Gefühl, ich muss in den Regenwald. Und ich muss das da mit den Indianern machen. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute, nachdem sie in so einer Sitzung sitzen, denken, dass sie das machen müssen und es vielleicht aber nicht verfolgen. Aber ich hatte diesen Ruf, ich muss den Indigenen helfen. Und ich dachte so, na super, ich habe nichts mit dem Regenwald zu tun. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Entwicklungshilfe. Wow, ich gehe jetzt also in den Regenwald Indigenen helfen. Interessanterweise, ich bin ja selber Indigene in der 5. Generation.
Okay.
Alles kommt irgendwie zurück zum Ursprung. Als ich dann da tatsächlich im Regenwald dann angekommen bin, 3 Monate später, mit einer Anthropologin, die ich noch nie gesehen hatte, wir haben uns ein paar WhatsApp-Nachrichten geschrieben und meinte ich so, du, ich muss in den Regenwald, ich will den Indigenen helfen, kannst du mich da hinbringen? Ich nahm noch einen Freund mit, der hat Fotos gemacht und Videos und so. Mein Ziel war es, den Indigenen zu fragen, was sie brauchen. Also völlig naiv bin ich da rangegangen, mit einem sehr offenen Herzen. Und was ich da gesehen habe, hat mich berührt und auch sehr schockiert gleichzeitig, weil man stellt sich den Regenwald üppig vor, voller Früchte, voller Wasser, so paradiesisch. Es ist sehr, sehr viel abgeholzt inzwischen. Es ist gerade das Thema Wasser, die Indigenen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und damit beginnt natürlich das gesundheitliche Problem. Alles ist sehr, sehr schwierig dort. Es ist sehr weit weg. Und trotzdem, man sagt, ja, aber die Indigenen müssen doch so leben, wie Indigene normal leben.
Das hätte ich jetzt auch gedacht.
Die brauchen kein Internet und die brauchen keine Motorsäge. Aber sollen sie ein Haus mit der Hand bauen? Also es ist schwierig im 21. Jahrhundert, wo jeder Zugang zu technischen Möglichkeiten hat, warum sie es nicht bekommen sollen. Aber es muss gar nicht so sophisticated sein. Allein der Weg von einem indigenen Dorf in die nächstliegende Stadt, dafür brauchst du einen Motor, dafür brauchst du ein Boot, dafür brauchst du Benzin, dafür brauchst du wiederum Geld. Also irgendwie, man steckt fest in so einem Kreislauf, der ihnen sehr wenig ermöglicht. Mhm. Und das war das Tragische. Und das Schöne war, am Anfang habe ich gedacht, vielleicht kann ich mit den Kontakten, die ich hier habe, ein Netzwerk aufbauen, das wir unterstützen können. Sie sagen mir, was sie genau brauchen und wir gucken, was wir hier bewegen können. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, wie sehr sie mir helfen würden, Dinge zu erkennen. Das hatte ich so in der Form gar nicht auf dem Zettel.
Hast du ein Beispiel dafür?
Ja. Wie sie leben, ihr Umgang mit der Natur, wie sie die Natur verstehen, wie sie sich selbst als Teil der Natur verstehen, mit ihren Gezeiten, mit ihren Momenten des Aufblühens, Momenten des Zurückziehens, wie viel Respekt da ist, egal was sie aus der Natur entnehmen, es ist für ihren eigenen Gebrauch und es gibt immer ein Gebet davor oder ein Lied wird gesungen, die Indianer singen sehr viel und sehr gerne und da habe ich gemerkt, wow, ich bin so eine völlig getriebene Stadtperson, die seit Jahren nicht mehr ruht, die irgendwie auch völlig verstumpft ist dadurch und nichts mehr wahrnimmt und gar nicht mehr fühlt. Also wann hatte ich das letzte Mal irgendwie ein Blatt beobachtet im Wind? Das mag vielleicht jetzt fast esoterisch klingen für einige Leute, aber wir haben keine Zeit dafür, beziehungsweise wir nehmen uns nicht die Zeit dafür, weil wir doch lieber mit dem Kopf nach unten blicken, auf unser Handy, auf den nächsten Termin. Irgendwie hetzen wir uns dadurch und das hat mich sehr, sehr gepackt, dass unabhängig davon, ob man jetzt mit Indigenen direkt Kontakt hat, der Weg zurück zur Natur, der Weg zurück zur Einheit ist ein Teil von uns und das ist etwas, das wir völlig verlernt haben hier in der Stadt und deswegen auch so verloren sind, so viele Menschen Depressionen haben, Identitätskrisen, weil sie gar nicht diesem Wahn von diesem Rhythmus folgen können, den wir hier aufgestellt haben, weil es unnatürlich ist.
Ja.
Ich sage nicht, dass wir zurückgehen sollen in unserer Entwicklung, aber eine Balance finden zwischen Fortschritt und trotzdem unsere ursprüngliche Natürlichkeit bewahren und pflegen und unsere Seele pflegen.
Ja. Hast du schön ausgedrückt zwischen Zivilisation und Natur. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, auch überlegt, okay, was hat uns die Zivilisation gebracht? Natürlich Zugang zu sauberem Trinkwasser, was du eben auch angesprochen hast, ne, dass wir eine warme Dusche haben etc. Aber dennoch stimme ich dir auch zu, dass mehr und mehr Menschen, die in städtlichen Umgebungen wohnen, mehr und mehr disconnected sind von der Natur und du kannst dich aber nicht disconnecten von der Natur und ich glaube, wenn du es versuchst oder wenn du auf dem Weg dahin bist, dann hast du eben auch eine Dissonanz in dir selbst sozusagen.
Total.
Ja.
Die Gemeinschaft ist auch so ein ganz großes Thema bei den Indigenen. Natürlich brauchst du eine Gemeinschaft, um in der Wildnis zu überleben, aber es geht nicht nur darum. Es geht den Respekt, den sie vor älteren Menschen haben, weil sie weise sind, weil sie mehr Erfahrung haben. die Kinder dort, die Babys, die weinen nicht. Es sind so viele Kinder da. Und ich habe mich immer gefragt, warum weint hier kein Kind? Warum hat kein Kind einen Schnuller? Und weil sie dabei sind, sie sind ein Teil des Kollektiven. Und ich habe in einem Buch mal gelesen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wir leben heute so individuell und so einsam zwischen so vielen Menschen. Ja. Und die Zivilisation ist dafür wichtig, dass wir versorgt werden, absolut, dass wir lernen, dass wir uns weiterbilden. Aber ich glaube, was wir vergessen haben auf diesem Weg, und das merken wir vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, ist, wir haben uns nie darum gekümmert, unser Inneres zu versorgen, unsere Seele zu pflegen, unsere Balance, unser Gleichgewicht, wie es uns eigentlich geht mit all dem. Und das waren große Erkenntnisse dort. Und ich habe ein Versprechen abgegeben, als ich da war. Und man sagt eine Sache, versprich nie etwas, das du nicht halten kannst bei Indigenen, denn ein Wort zählt. Das ist Indianer-Ehrenwort.
Ja.
Und sie haben gesagt, hilf uns, erzähl da draußen, was hier los ist, wie es uns geht. Und ich habe gesagt, ja, ich werde meine Stimme für euch einsetzen. Ich werde erzählen, was ich hier sehe, und ich werde alles bewegen, was ich kann, damit wir hier supporten können. Ich habe natürlich von den großen Problemen gar nicht geredet, aber das kennt man ja. Das sind die Rodungen, das sind die Goldgräber, das sind so viele Invasionen, die im Regenwald stattfinden. Das ist eine riesige Fläche, die sehr, sehr schwierig ist zu kontrollieren. Es ist der Klimaregulator der Welt. Alle Regenwälder,
absolut, ich wollte es gerade sagen,
Schutzmantel, ja. Um uns vor der Sonne zu beschützen, um unser Wasser, Wasserreservate, Wasserspeicher zu bewahren. Und nicht nur so viele Tiere und Pflanzen leben dort, auch fast unsere komplette Medizin kommt aus tropischen Regenwäldern. Und dabei ist so wenig erforscht.
Ja.
Ich habe zum Beispiel bei den Indigenen erlebt, also neben zum Beispiel Ayahuasca, gibt es eine Medizin, die von einem Frosch kommt. Die heißt Kambo. Und ich habe Menschen kennengelernt, die an Krebs erkrankt sind und sich mit diesen Hilfsmitteln heilen konnten. Und für die Indigenen ist es so, dass etwas sich nie nur auf körperlicher Ebene manifestiert. Für die Indigenen hat alles eine Seele. Das Wasser, die Luft, der Regen, die Sterne, alles ist göttlich, alles ist Schöpferkraft. Und sie sagen, wenn man krank wird, körperlich, dann ist die Seele krank. Und die Heilung muss beidseitig folgen.
Ja.
Und ich kenne Menschen, die sich geheilt haben dadurch. Und für mich waren das richtige Aha-Erlebnisse, wo ich dachte, hier ist so viel Wissen, hier ist so viel Reichtum. Und wir bezeichnen diese Menschen als primitiv und entnehmen ihnen ihr Lebensraum komplett. Was sollen die Indigenen machen, wenn sie im Regenwald nicht mehr überleben können? Es sind Menschen wie du und ich, sie müssen essen, sie brauchen eine Behausung, sie brauchen irgendwie Transportmittel. Dann kommen sie in die Stadt. Sie sind nicht für das vorbereitet, was wir hier leben. Sie können nicht lesen und schreiben, sie haben keine ausgebildete Berufe. Sie werden ausgelacht für ihre Kultur, leider immer noch in Teilen Brasiliens. Und dann kommt dieses traurige Bild, was man oft sieht, dass sie dem Alkohol verfallen oder sich verlieren. Und ihre Kraft steckt in diese tiefe Verbindung mit der Natur, mit der Spiritualität. Und genau das geht dann absolut verloren. Und mein Wunsch ist einfach, dass wir das so weit schützen können, dass sie weiterhin im Regenwald leben können.
Ohne, dass die Zivilisation ihnen sozusagen zu nahe kommt, ne? Und das, was du angesprochen hast, auch wenn man glaubt, so, ja, die sind jetzt irgendwie mehrere tausend Kilometer entfernt, ja, sind sie, aber dennoch ist der Lebensort, den sie haben, wichtig für uns auf einer globalen Ebene, ne? Das ist
absolut. Und sie sind die größten Beschützer des Waldes, weil ohne den Wald können sie nicht leben. Es ist einfach Teil ihrer kulturellen Prägung, die Natur zu schützen. Sie wohnen dort, sie sind vor Ort. Und früher haben die Indigenen mit Pfeil und Bogen gekämpft. Heute kämpfen die Indigenen mit dem Internet. Es ist der Weg, etwas hier draußen mitzuteilen, was wirklich da drin passiert.
Als Sprachrohr meinst du dann?
Absolut.
Okay.
Mit Verbreitung von Informationen, mit Bewusstsein schaffen dafür, was sie wirklich erleben und wie sie verfolgt werden und wie sie eingeengt werden, auch in ihren Raum.
Ja. Das ist zu 100% mein Thema, die das Internet oder Technologie nutzen, um auf bestimmte Themen, Probleme, Herausforderungen, was auch immer hinzuweisen. Nur leider, ja, sind da auch die Reichweiten irgendwann begrenzt oder werden begrenzt von den Plattformen selbst. Ne? Deswegen ist es super wichtig, dass es solche Lautstärke-Verstärker sozusagen wie dich gibt, um darauf hinzuweisen. Als du 2015 war das, da bei den Indigenen sozusagen zu Gast warst, war das, bevor du Target e.V. Kennengelernt hast?
Ja, es ist interessant, weil ich, ja.
Krass.
Ich kam zurück und wollte was bewegen, ich wollte was machen. Ich habe viele Fotoausstellungen gemacht. Ich habe mit Vereinen kooperiert, um zu lernen, wie macht man das denn eigentlich? Ich hatte ja noch nie Entwicklungshilfe gemacht und komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Also wie geht denn das? Ja. Ich glaube, viele Leute auch, die euren Podcast hören, interessieren sich dafür, was braucht man eigentlich, um einen Verein zu gründen oder eine Stiftung?
Ist gar nicht so trivial, ne?
Überhaupt nicht. Ja. Und es geht auch da wieder nicht nur um die Punkte, die man abhaken muss auf einer Liste, damit es auf dem Papier funktioniert, sondern auch, wie passt du auf dich selbst auch auf, wenn du Hilfsarbeit betreibst? Alle Menschen, die das seit vielen Jahren machen,
Punkt. Ja,
können ein Lied davon singen, wie es am Anfang ist, welche Fehler man macht. Wir machen fast alle die gleichen Fehler. Wir sind viel, viel zu sehr mit dem Herzen, weniger mit dem Kopf. Man möchte 1000 Themen abdecken. Es funktioniert aber nicht. Du musst als Organisation oder Stiftung wirklich entscheiden, für was du stehst und wirklich diese Sache verfolgen, weil es menschlich gar nicht zu tragen ist. Sonst hat man wirklich das Gefühl, man trägt die ganze Last der Welt auf den eigenen Schultern und fühlt sich dann auch ein Stück weit frustriert, weil es ist so viel, was da draußen los ist. Ich war aber immer ein Fan davon, auch auf die Schönheit zu blicken. Ich mochte nie, wenn zum Beispiel für Elend geworben wurde, auf eine tragische Art und Weise, wo gar keine Hoffnung dabei entsteht, auch wirklich was zu verändern. Ich möchte die Menschen mit dem Virus infizieren der Hoffnung und das, komm, lass uns gemeinsam das Ruder reißen. Ja, und umdenken und was anders machen, als wie es bisher war. Also machte ich diese Ausstellungen, ich habe das Buch geschrieben, ich habe Spenden gesammelt, ich habe sehr viel privates Geld investiert, vor allem in dieses.
Die Ausstellungen sind dann gewesen, die Fotos und die Medien, die dann sozusagen der Fotograf gemacht hat, den du da mit hattest, oder?
Genau,
okay.
Und ja. Auch mit großen Installationen, wirklich schöne Kunstausstellungen. Es ging mir immer darum, diese Message zu verbreiten. Und bei einer Ausstellung kam zum Beispiel ein Vater mit seinem kleinen Sohn und dann fragte der Sohn so, Papa, gibt es Indianer wirklich? Und da wusste ich, es ist wichtig, was ich hier mache, auch wenn es nur ein Kind erreicht.
Ja. Das Kind kann es auch wieder weiter verbreiten. Weißt du, was ich gestern gelernt oder gesehen habe?
Das steht nicht nur in den Winnetou-Büchern, die gibt es tatsächlich noch.
Ja.
Und wir können eine Menge von ihnen lernen, wir können uns mit ihnen austauschen, wir können mit ihnen gemeinsam unsere Lebensgrundlage schützen, nämlich den Regenwald. Und eigentlich habe ich mich ja immer davor gedrückt, einen Verein selber zu gründen oder eine Stiftung. Ich dachte immer, oioioioioi. Aber es wurde immer größer und größer. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht nur private Ressourcen hinein investieren. Ich habe sehr viel Infrastruktur aufgebaut in diesem Dorf. Wir haben Brunnen gebaut. Wir haben, oder was, ich, ne? Ich. ich habe viele Geschwister von Iban, von meinem Kontaktmann im Dorf zur Schule geschickt und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das wird hier alles größer gerade. Ich brauche Support von Leuten, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Und so tauscht man sich aus, so zieht man auch diese Leute in seinem Leben. Plötzlich hatte ich mit Leuten zu tun, wo es vorher für mich undenkbar war, durch meine Tätigkeiten vorher. Eines Tages meldete sich dann bei mir die Sophie Weber von Target. Das ist die Tochter von Rüdiger Neberg. Und es ging darum, dass wir uns über das Thema indigene Völker in Brasilien austauschen, weil sie das ja auch seit 20 Jahren machen und gehört haben, dass ich das auch mache. Eine gemeinsame Freundin hat uns connected. Sie meinte, ihr macht das Gleiche, ihr müsst euch treffen. Und durch meine Reisen durch den Regenwald und habe ich immer sehr große Lust empfunden, Rüdiger mal zu treffen, auch durch die Hamburg-Connection. Und für mich war das ein großes Geschenk, als sie mich angerufen hat, eine große Ehre. Leider war Rüdiger nicht mehr da, aber ich fand es sehr, sehr berührend, dass sie mich angerufen hat. Und wir haben uns getroffen und es war ein ganz magisches Treffen, weil ich bis dato auch keine so junge Leute kannten, die nicht nur Hilfsarbeit leisten, aber auch diese Nähe zu den Indigenen haben. Sophie und ihr Bruder Roman sind seit über 20 Jahren im Regenwald, haben einen Indianervater und haben indigene Namen. Und das ist eine ganz andere Connection. Ja. Und bei diesem Treffen sah ich das erste Mal ein Foto von Roman und dachte so, ach so, das ist dein Bruder. Okay. Und den fand ich ganz toll schon auf dem Foto. Aber ich dachte so, nein, du bleibst jetzt ganz seriös. Kannst jetzt nicht mit dem Bruder flirten. Hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen. Da habe ich ihre Mutter kennengelernt, Annette Weber-Nieberg, die zusammen mit Rüdiger vor über 20 Jahren den Verein gegründet hat, Target e.V. Und da war auch Roman. Und es machte Bang.
Da werde ich gleich anknüpfen. Ich finde nur zwei Sachen super interessant, die mir gerade in den Kopf gekommen sind, als du erzählt hast. Erstmal das Thema der Vereinsgründung, ja, was das sozusagen alles erstmal beinhaltet auf einer technischen Ebene, aber dass du auch da wieder diesen holistischen Gedanken hast, dass du auch, wenn du hilfst sozusagen, ja, und wenn du dich für was einsetzt, trotzdem noch auf dich selber sozusagen achten musst und dich dann nicht sozusagen verbrennst. Absolut. Das ist das eine Thema, was ich da interessant fand, gerade an der Beobachtung. Und das andere, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, das soll nicht spirituell oder esoterisch klingen oder so, aber ich finde, das tut es gar nicht, weil ich auch sehr davon überzeugt bin, dass ein Naturgesetz wie die Gravitation, was auch ja, irgendjemand hat dieses Gesetz geschrieben, dass der Apfel auf den Boden fällt, wenn du ihn loslässt. Und ich glaube, diese Gravitation funktioniert auch zwischen Menschen und Dingen. Das hat ja einen Grund, dass man dann irgendwann sich zu etwas hingezogen fühlt, ob das jetzt zu einem bestimmten Thema ist oder zu einem bestimmten Menschen, und dass man dann auch irgendwie zusammenfindet, wo man danach denkt, ja, okay, warum ist das jetzt so zustande gekommen? Aber es entsteht ja was Gutes draus. Ich glaube, man muss da einfach nur, was heißt einfach nur, leichter gesagt als getan, aber man muss dann ein Selbstbewusstsein sozusagen entwickeln und sich dann dem hingeben und auch sein Bauchgefühl hören und diesem Bauchgefühl dann folgen. So wie es ganz zu Anfang bei dir war, als du dich zu Tanz und Musik und so weiter hingezogen gefühlt hast, hat für dich gut funktioniert und dann jetzt ja auf dieser Ebene dann wieder, wenn ich das richtig verstanden habe.
Man braucht Mut und Wagnis, um seine Visionen zu leben. Auf dem Weg dorthin erfährst du dann, was du besser machen kannst, was du anders machen kannst, was vielleicht ganz anders ist, als wie man es vorher gedacht hat. Ich habe mich ab dem Augenblick, wo ich im Regenwald helfen wollte, habe ich mich mit vielen Menschen ausgetauscht, die schon lange Hilfsorganisationen betrieben haben. Eine Organisation in Brasilien, die zum Beispiel auch eine Schule hat im Slum drin und schwerwiegende Fälle unterrichtet, parallel zur Schule, damit sie überhaupt noch eine Schulausbildung schaffen. Das ist übrigens Projeto Uere in Brasilien. Ganz tolle Frauen. Mit Yvonne Bezerra de Melo, mit ihr habe ich mich sehr viel ausgetauscht. Und da habe ich auch gemerkt, dass eine Frau, die seit auch über 20 Jahren kämpft. Und wenn mal wieder eine Schießerei ist in der Favela, kommt kein Pädagoge zur Schule. Da stehst du wieder alleine mit deinen Sachen. Ich halte so viel von dieser Frau, meine Mutter selber Pädagogin, dass ich meine Mutter zu einem Praktikum in diese Favela geschickt habe. Und aber da habe ich gemerkt, das ist die Hilfsarbeit, hat zwei Gesichter. Und man muss auch vielleicht ein Stück weit auf seinen eigenen Stolz aufpassen, dass man sich nicht nur an die Schulter klopft und sagt, was für ein toller Mensch man ist. Das ist eine Beobachtung, die mir aufgefallen ist. Und die andere war, auch als ich mit vielen Tierschützern unterwegs war, wirklich, dass die Seele dieser Menschen irgendwann einfach sehr traurig war. Und sie nicht mehr die Sonnenseite gesehen haben. Deswegen tauscht euch aus. Wenn ihr Lust habt, einen Verein zu gründen oder ein Thema habt, was ihr verfolgt. Man muss nicht alles auf eigene Faust machen. Man muss das Rad auch nicht neu erfinden. Also tauscht euch aus, holt euch Erfahrung von Leuten, die das lange machen, weil sie werden euch genau sagen, wo die Fallen sind, wo die Trampoline sind, damit man sich auch wieder hochfährt.
Schöne Metapher. Ja.
Und es klingt jetzt alles sehr, sehr schwer und traurig, was ich sage, aber eine Sache ist auch gewiss. Am Ende des Tages, wenn du dann, also in meinem Fall war es so, wenn ich dann in den Regenwald kam und da steht ein Brunnen und ich weiß, den haben wir zusammen mit viel Fleiß und kollektiver Arbeit erschaffen. Und ein ganzes Dorf hat jetzt Wasser und hat weniger gesundheitliche Probleme dadurch, dann macht es mein Herz einfach so glücklich. Und es ist mir auch scheißegal, ob irgendjemand das sieht, ob es in irgendeinem Social-Media-Kanal steht. Ich habe vielleicht in den letzten Jahren auch einfach sehr wenig beworben von dem, was ich mache. Und viele Kollegen haben mich auch darauf angesprochen. Du machst so viel und du baust und du tust und du bist da unterwegs. Und das mutet dir eigentlich keiner zu. Sie kennt dich nur in High Heels. Du bist richtig draußen in der Natur. Und irgendwie habe ich gedacht, ich so, weißt du was? Ja, ich habe Lust, das mitzuteilen. Und ich muss aber niemand irgendwas beweisen. Und die Zeit spricht für sich.
Mhm. Und das, was man am Ende rauszieht, ist
Resultate
dann wahrscheinlich,
sprechen für sich.
Genau, ja.
Und das reicht mir dann auch.
Das heißt, Target e.V. setzt sich im Prinzip für die indigenen Völker im Regenwald ein, ist das richtig?
Für indigene Völker im Regenwald und für den Schutz des Regenwaldes gemeinsam mit den Indigenen.
Das eine geht Hand in Hand mit dem anderen, schätze ich.
Target baut Krankenstationen für indigene Völker. Sie arbeiten seit vielen Jahren mit dem Volk der Vaiapi zusammen. Die sitzen im Amapá in Brasilien, etwas weiter nördlich. Und jetzt auch mit dem Guarani Kaiowá, wo sie eine neue Krankenstation bauen. Und das ist interessant, weil mein Thema war mal das Wasser mit dem Hinblick auf die Gesundheit. Und dadurch, dass wir jetzt gemeinsam arbeiten, erweitert sich dieses Spektrum einfach enorm. Und dann arbeiten sie gemeinsam mit Indigenen für den Urwaldschutz, in denen sie praktisch die Indigenen zu Ranger ausbilden oder ausstatten, damit sie dann auch reporten können, wenn Eindringlinge dort sind und andere Sachen geschehen. Sie starten sie mit Internetverbindung aus, damit genau diese Kommunikation stattfindet. Und was Target noch macht, sie haben nämlich zwei Schwerpunkte, ist sie setzen sich für ein Ende der weiblichen Genitalverstümmelung ein, in Zusammenarbeit mit dem Islam. Was ich auch eine sehr schöne und auch gewagte Vision fand von Rüdiger und Annette damals. Und sie haben sehr, sehr viel auf dem Gebiet erreicht. Und Roman hat damals eine Geburtshilfeklinik in Äthiopien gebaut für genau diese Frauen, die von der Genitalverstümmelung betroffen waren oder sind.
Verstehe. Wie passt das mit dem, also meine sozusagen religiös nahezu ungebildete Nachfrage, du hast es besonders betont, in Zusammenarbeit mit dem Islam, was versteckt sich sozusagen oder was verbirgt sich hinter dieser Aussage mit dem Islam in dieser Verbindung?
Also ich bin auch keine Expertin auf dem Gebiet und möchte nichts Falsches sagen an dieser Stelle, aber es geht darum, dass viele Menschen das praktizieren, weil sie glauben, es ist ein Brauch, es ist eine Tradition, die einen religiösen Hintergrund hat. Mhm. Und so viel, wie ich das verstanden habe, ist es gar nicht so. Mhm. Und es wäre
es ist eine sozusagen andere, ich will jetzt nicht viel Interpretation sozusagen sagen, aber es ist eine andere Interpretation des Islam dann, wodurch die Genitalverstümmelung dann zustande kommt.
Also wie ich das verstanden habe, ist es so, dass wenn aus einem religiösen Sprachrohr die Message kommt, dass es keine Notwendigkeit ist für die Religion, das
dann
zu
tun. Dann hat es Gewicht.
Dann hat es Gewicht und dann erreicht das die Leute ganz anders. Und da haben sie auch Aufklärungsteams, die wirklich durch die Dörfer ziehen und die Leute abholen auf diesem Thema. Weil ich denke, dass da Männer und Frauen sich teilweise gar nicht so intensiv austauschen, welche Folgen davon sind, welche Schmerzen die Frauen erleiden, welche Schwierigkeiten sie haben, auch zum Gebären und so weiter. Und es ist einfach schön, wenn dieses Thema transparenter wird und menschlicher.
Mhm. Und dann eben auch im Einklang sozusagen mit der Religion einhergeht. Verstehe. Lass uns nochmal über die Gründungsgeschichte sprechen der Target e.V., beziehungsweise da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Wie wurde der Verein ursprünglich gegründet?
Ich glaube, dazu müsste ich nochmal kommen mit Roman und Sophie. Die können das am allerbesten erzählen.
Ja, sehr gerne, machen wir das nächste Mal.
Ich versuche innerhalb meines Wissens das mitzuteilen, was ich weiß. Rüdiger war ja bekannt für seine Abenteuer, er war der Survival-Experte in Deutschland und Europa und hat auch durch seine Aktion viel Aufmerksamkeit erlangt für Menschenrechte. Egal, ob er mit dem Tretboot über den Atlantik gefahren ist oder auf einem Baumstamm. Und irgendwann hat sich auch das professionalisiert und mir ist der Satz in Erinnerung geblieben, dass sie gesagt haben, jetzt gibt's Abenteuer, aber mit Sinn. Und dann gemeinsam mit seiner Frau, mit Annette Weber, haben sie dann Target gegründet und sich diese beiden Themen, die ich eben erklärt hatte, speziell gewidmet.
Ja, sozusagen aus der Naturverbundenheit heraus entstanden. Kann man, glaube ich, dann sagen, oder?
Aus der Naturverbundenheit, aus der auch menschlichen Verbundenheit. Ne? Wenn man viel reist, erfährt man auch so viele Kulturen und Bräuche. Und gerade Rüdiger, ich glaube, er war damals einfach im Regenwald und ist dann auf Indigene gestoßen. Und die konnten nicht kommunizieren. Und er hat, glaube ich, Mundharmonika gespielt für die also da gibt es so viele Geschichten zu erzählen, da möchte ich hier auch nichts Verdrehtes sagen. Aber ja, aus der Liebe zur Natur und aus der Liebe zu den Menschen. Und eine wichtige Botschaft, die ich gelernt hatte im Regenwald, die natürlich aber jetzt noch präsenter ist in meinem Leben durch meine Partnerschaft mit Roman, der ja sehr naturverbunden ist, der so aufgewachsen ist und auch zu Hause ist im Survival-Bereich, im Bushcrafting. Ich kannte diese Begriffe gar nicht vorher.
Ja, wir haben eben schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen und da meinte ich, ja, ich gucke gerne mal solche YouTube-Videos, aber.
Ja. Ja. Für uns ist es als Familie einfach wichtig, dem Menschen die Liebe zur Natur nahezubringen. Und die steckt in uns allen. Auch wenn man sagt, oh, ich bin jetzt gar nicht so gerne draußen, ich mag keine Moskitos. Also, es geht um so viel mehr. Ja. Zurück in diese Stille zu finden und in diesem Einklang mit sich selbst. Und was ich wunderschön finde, ist zu sehen, wie die Kinder heute und die Schüler heute auf die Straße gehen, um für die Umwelt zu kämpfen, zu protestieren, darauf aufmerksam zu machen. Wir möchten die Menschen sensibilisieren dafür, die Natur zu erhalten. Darum geht's ja letzten Endes.
Ja, weil sie uns auch am Ende des Tages ernährt.
Weil wir ohne sie nicht mehr sind.
Exakt, exakt. Du hast gerade schon ein, zwei Erfolge angesprochen. Du hast ja auch gesagt, es ist wichtig, eine Hoffnung auch ein Stück weit zu vermitteln und nicht nur irgendwie depressiv oder die traurigen Aspekte nur nach vorne zu stellen, sondern auch einen Weg aufzuzeigen, wie man die Situation verbessern kann. Kannst du vielleicht irgendwie einen Erfolg nennen oder ein, zwei Erfolge, die der Verein schon feiern konnte oder erreicht hat? Der Brunnen ist zum Beispiel ein Thema, was ich mitgenommen habe, also Zugang zu sauberem Trinkwasser. Was sind vielleicht weitere Erfolge, die ihr schon feiern durftet, die du mit uns teilen kannst?
Also es gab mehrere Brunnen, es gab mehrere Häuserbauten. Meine gemeinsame Arbeit mit Target, die startet erst jetzt. Also es ist viele Sachen, die ich gerade genannt habe, die habe ich im Alleingang gemacht. Und auch noch in einem sehr kleinen Rahmen.
Auch noch nicht mit Target dann dementsprechend
genau,
zusammen?
Genau.
Gut.
Unsere gemeinsame Reise startet jetzt und ich kann garantieren, dass es sehr viele spannende Projekte geben wird. Mit Sicherheit im Gesundheitssegment, das ist ja auch ihre Expertise, weitere Krankenstationen zu bauen und auch einen dazugehörigen Brunnen und eine Internetstation. Für Target selbst gab es sehr viele Meilensteine auf ihrem Weg. Da müssen Sie wirklich mal selber hier
ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen.
Das sind ja 20 Jahre Vereinsgeschichte. Ja. Aber was ich zum Beispiel, eine Geschichte, die ich ganz toll finde, ist, Sie haben geschafft, mit der brasilianischen Regierung zu den aktuellen Zeiten, die wirklich schwierig sind, ein Abkommen zu finden, damit Sie für alle indigene Völker Krankenstationen bauen dürfen. Mhm. Und im Augenblick ist es so, dass viele NGOs einfach nicht weiter in Brasilien operieren durften. Und so gesehen ist das ein sehr, sehr großer Sieg in dem Bereich.
Ja, ich habe ein, zwei Freunde aus Brasilien, die mir immer nur sagen, Bolsonaro, Bolsonaro, also der Präsident dort sozusagen, der jetzt gerade dort regiert, der auch den Regenwald ein Stück weit ausverkauft, das ist dann wahrscheinlich, ich will nicht sagen, die Wurzel allen Übels, das ist jetzt ein bisschen martialisch vielleicht, aber das ist dann schon so, dass das durch den Kurs der Regierung der Regenwald ein Stück weit ausverkauft wird und die Restriktion für NGOs da einen Unterschied zu machen, da sehr groß sind und aus der Richtung kommen. Wäre das falsch, das zu sagen?
Es gab definitiv eine Erschwerung für NGOs und auch für andere Fonds, die den Amazonas unterstützt haben. Was ich persönlich dort erlebt habe, war, wie schwer es ist, tatsächlich dann zu urteilen, wenn du vor Ort bist. Wir sagen natürlich, wir sitzen hier mit unseren Handys, essen unseren Steak und sagen, ja Mensch, wir müssen den Regenwald schützen. Hm. Und als ich vor Ort war, dachte ich so, kann ich eine Familie, die nicht genug Mitteln hat zum Überleben, verurteilen dafür, dass sie in den Wald gehen und Vieh züchten möchten und dafür abholzen oder dass sie Holz verkaufen oder dass sie andere Dinge tun. Es ist sehr schwer. Ich habe mich mal mit einem Tierschützer unterhalten, der geholfen hat, Handel für geschützte Tierarten zu sprengen und zu verhaften. Und bei der Verhaftung von einem Mann schaut er ihn in die Augen und sagte so, weißt du, wie schwer es ist, legal zu sein, wenn du nicht überleben kannst? Und das ist ein Satz, der mir wirklich hängen geblieben ist. Wo ist da der Maßstab für das, was richtig ist und falsch? Und wie geht man damit um?
Ja, wie geht man damit um? Schmaler Grat, ne? Wenn es ums Überleben geht. Ich meine, das hat uns in einer der letzten Episoden Dominik Bloh, der 10 Jahre obdachlos war, sehr authentisch wiedergegeben, ne? Also der hat auch gesagt, er hat jeden Tag ums Überleben gekämpft, ne? Und die Gratwanderung dann oder beziehungsweise die Möglichkeiten, die man hat, legal an Geld zu kommen, sind da absolut begrenzt, ne? Und man muss echt aufpassen, dass man da nicht in den illegalen Bereich sozusagen kommt. Aber ja, wenn es am Ende des Tages um das eigene Überleben geht, dann macht der Satz dann des verhafteten Händlers, dann, den du gerade wiedergegeben hast, auch auf jeden Fall Sinn.
Ja, leider ja. Und das ist eine traurige Realität, denn im Grunde beginnt ja Bewusstsein und die Wahrnehmung auch für Langzeitfolgen von unserem Verhalten erst dann, wenn wir unser eigenes Überleben gesichert haben.
Ja.
Es klingt ganz brutal, aber es ist leider so.
Es ist so, ja, wie du ja auch sehr authentisch bei dir wiedergegeben hast. Du warst dann, sag ich mal, hattest eine finanzielle Freiheit irgendwann. Das mit der finanziellen Freiheit kommt dann natürlich auch die Freiheit und die Leichtigkeit in Anführungsstrichen zu schauen, okay, was gibt es hier eigentlich noch links und rechts außerhalb meines Fokuses, den ich die letzten Jahre verfolgt habe, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Aber das hast du gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, stimme ich dir zu.
Ich glaube, jeder, der geschafft hat, sich zu strukturieren und die Scheuklappen auch abgelegt hat, ne, der kann immer andere Leute auch inspirieren, etwas zu bewegen, etwas anders zu machen. Und da müssen wir das alle gemeinsam tun, weil das ist auch eine Sache, die ich erlebe. Es gibt viele Menschen, die helfen wollen, die auch nur nach Organisation und Projekte suchen, die gut funktionieren, wo sie auch genau wissen, das Geld kommt da an, wo es sein soll. Sie selber würden nicht die Initiative ergreifen, etwas selber zu starten. Ja. Aber in der Gruppe setzen sie sich ein.
Mit einer Gruppendynamik, genau.
Also es ist super wichtig, dass wir nicht aufhören, uns einzusetzen und Vereine zu gründen und für Themen einzustehen, die Hilfe benötigen.
Ja, und sich zu vernetzen ebenfalls, was du auch schon vorher gesagt hattest, ne? Weil ich bin auch davon überzeugt, eine Gruppendynamik und gemeinsame Erfolge sind wahnsinnig ansteckend im positiven Sinn, was eben auch als Virus bezeichnet, ja, stimme ich auch zu. Bin ich zu 100% bei dir. Lass uns vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Was ist dein Ziel für die nächsten Jahre und wie überschneiden die sich vielleicht jetzt auch mit Target e.V.?
Da gibt es viele Schnittstellen.
Deswegen die Frage.
Weißt du, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, ich hätte damals nicht gedacht, als ich aufgebrochen bin in den Regenwald, dass genau die indigene Völker mich zu meinem Mann bringen würden und zu meiner eigenen Familie, zu meinem ersten Kind. Und also bottom line ist, ich kann nur sagen, follow your dream. Da werden so viele Türen sich öffnen. Auch mein ganzes Umfeld hat den Kopf geschüttelt. Meine Mutter hat sich Sorgen gemacht. Ich meine Oma kam ja aus dem Regenwald und da guckte sie mich an und sagt, du, die haben da noch nicht meinen Fernseher. Was willst du da? Ich stand wirklich alleine mit dieser Entscheidung. Und dann fragst du dich auch so, mein Gott, ist das richtig? Bin ich verrückt? Nein, nein, ich höre eine Stimme in meinem Herzen, die sagt, do it. Es wird eine Menge Projekte geben von uns gemeinsam. Jetzt kann ich auch von uns nicht nur als Target und als Organisation, sondern auch als Familie sprechen. Für mich und Roman ist es eine sehr spannende Reise jetzt in die Elternschaft. Und wir sind beide moderne Nomaden und haben uns ja auch so getroffen, pendelten zwischen mehreren Ländern und waren eigentlich nie sesshaft. Und irgendwie scheint es sich jetzt auch nicht zu ändern, ne? Ich spreche mit einigen Leuten, die auch Kinder bekommen haben und dann haben sie auch schon einen Kinderwagen und ein Kinderzimmer und wir wissen gar nicht, in welchem Land wir wohnen. Aber wir wissen, dass alles, was wir benötigen, in uns ist und bei uns ist und das ist genau das, was unser Baby auch benötigen wird.
Verstehe. Dann noch abschließend die Frage, wie kann man Target e.V. beziehungsweise die Indigenen und auch das Thema der weiblichen Genitalverstümmelung, was kann man dagegen tun? Wie können unsere Hörerinnen und Hörer unterstützen?
Also, die können alle sehr, sehr gerne auf target-neberg.de gehen. Das ist die Website vom Verein. Wir freuen uns sehr über Likes und Klicks auf Instagram und Facebook. Freuen uns, euch kennenzulernen. Meldet euch. Und es ist, das sage ich nicht nur, weil es die Familie von meinem Mann ist, aber es ist eine Familie, die wirklich mit Herz und Blut sich für das einsetzt, was sie machen. Und das seit so vielen Jahren. Und ich habe wenige Organisationen erlebt, die das mit so viel Passion machen. Und auch so genau und so durchsichtig und einfach so ethisch.
Ich habe gesehen, ihr habt nicht mal sozusagen ein Spendensiegel, das DZI-Spendensiegel, weil es, das wusste ich auch nicht, weil es 15.000 Euro kostet, überhaupt dieses Siegel zu bekommen. Und darüber habe ich gelesen, dass der Verein darauf verzichtet hat, um dieses Geld halt, wie gesagt, dementsprechend direkt den Projekten zukommen zu lassen.
Das finde ich absolut sinnvoll, weil das, was oft passiert in sehr großen Organisationen, dass so viel auch für die Verwaltung drauf geht, dass man am Ende wirklich fragt, okay, was kommt an? Ohne zu werten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich glaube, wir sind alle dabei, Wege zu finden, wie das am besten funktioniert und umsetzbar ist. Mhm, aber was ich dort sehe, ist sehr, macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Deswegen bin ich froh, ein Teil davon zu sein. Und die Leute können auf die Seite gehen, sie können Förderer werden und sie können sich einfach mit uns connecten über Projekte, über den Regenwald und ja, wenn sie Lust haben, auch was über Outdoor und Adventure zu erfahren, können sie auch gerne bei mir und Roman auf die Seite gehen. Da werden wir immer wieder auch mal über unsere privaten Abenteuer berichten und unsere Naturerfahrungen.
Okay, vielen Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast, Fernanda. Und wie gesagt, für alle Zuhörer, schaut auf die Website, schaut euch das Thema an, wird in Zukunft noch relevanter. Ich meine, Klima ist ein Thema, was hoch und runter gerade in den Medien geht, auch zu Recht. Und irgendwie hängt ja doch vieles miteinander zusammen. Insofern, ja, würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit heute und bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken. Tolle Arbeit, die ihr hier macht. Genau, Dankeschön. Solche Plattformen brauchen wir.
Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.